zeigt, dass es zum Beispiel ein Großteil der Lyrik von Beduinenfrauen tatsächlich politisch extrem subversiv ist. In letzter Zeit hat sie versucht klarzumachen, dass die Burka sehr Unterschiedliches symbolisiert. Sie symbolisiert, dass eine Frau bescheiden ist und dass sie ihrer Familie verbunden ist, aber auch, dass sie nicht von der Massenkultur ausgebeutet wird und dass sie stolz auf ihre Familie und Gemeinschaft ist. Sie symbolisiert Modi der Zugehörigkeit innerhalb eines sozialen Netzwerks. Die Burka zu verlieren bedeutet mithin auch, einen gewissen Verlust dieser Verwandtschaftsbande zu erleiden, den man nicht unterschätzen sollte. Der Verlust der Burka kann eine Erfahrung von Entfremdung und Zwangsverwestlichung mit sich bringen, die Spuren hinterlässt. Wir sollten keineswegs davon ausgehen, dass Verwestlichung immer eine gute Sache ist. Sehr oft setzt sie wichtige kulturelle Praktiken außer Kraft, die kennenzulernen es uns an Geduld fehlt. Dazu Jill Stauffer. Es geht also nicht nur darum, das Sterben oder Leiden von Menschen in weiter Ferne wahrzunehmen, sondern auch darum, andere Arten von Verlust anzuerkennen, kulturelle Verluste, die anderen durch uns entstehen, dadurch, dass wir ihnen unsere Vorstellung von einem sinnhaften und freien menschlichen Leben aufzwingen. Solche Verluste anzuerkennen bedeutet notwendig auch, unseren Horizont zu erweitern. Wenn man Philosophie betreibt, aber auch wenn man sich für gewaltlose Politik, Internationalismus oder verantwortlichen Journalismus engagiert, scheint mir in der Tatsache eine wichtige Aufgabe darin zu bestehen, sich auf einen ernsthaften Prozess kultureller Übersetzung einzulassen. Auf diesem Wege können wir vielleicht wirklich eine umfassende Vorstellung davon gewinnen, wie Menschen Bedeutung herstellen und was ihrem Leben Sinn verleiht. Ich fürchte aber, dass wir momentan in einer Zeit leben, in der wir unsere eigene Vorstellung von dem, was ein Leben lebenswert macht, anderen aufzwingen. Und zwar genau in dem Maße, wie wir für uns selbst die existenzielle Frage, was unser eigenes Leben lebenswert macht, desensibilisieren. Wir stellen uns das wertvolle Leben einfach als ein amerikanisches Leben vor, in dem die Wahl als der ultimative politische Akt erscheint und die Freiheit des Konsums als die wichtigste Freiheit. Wenn es uns gelingen sollte, diese Idee dem irakischen Volk aufzuzwingen, dann zerstören wir eine Kultur, ohne auch nur irgendetwas darüber gewusst zu haben, wie in diesem kulturellen Kontext Sinn gestiftet und erhalten wird. Dazu Jill Stauffer. Man muss von der Auffassung wegkommen, dass anderes Leben nur dann unsere Anerkennung verdient, wenn es in dem von uns gesetzten Rahmen passt. Judith Butler. Das berührt die Frage, wie, von welchen Parametern unsere Wahrnehmung in moralischer Hinsicht strukturiert wird. Wie gelangen wir dahin, jemanden als Menschen anzuerkennen und nicht als irgendeine entfernte Ethnität, die jemals zu verstehen wir weder hoffen noch wünschen könnten? Lassen Sie mich versuchen zu erklären, was ich meine. Nach dem 11. September hat die New York Times eine Serie von Nachrufen gebracht. Sie erschienen in jeder Ausgabe mit einem Bild. Die Personen lächelten immer, dann gab es dazu noch einen kleinen Kasten über sie und irgendetwas über ihre Familien. Sie hatten immer Hoffnungen und Träume, sie kamen immer irgendwoher, sie hatten Hobbys. Der Verlust dieser Leben wurde so als ein wirklicher, als ein schmerzlicher Verlust erfassbar. Ich denke, dass öffentliche Trauer eine gute Sache ist. Menschen müssen betrauert werden. Verlust muss öffentlich anerkannt werden, weil das hilft, ihm ein Gefühl von Realität zu verleihen, aber auch, weil es kundgibt, dass das Leben, um das getrauert wird, real gewesen ist. Das leisten Nachrufe. Das Leben wird nicht einfach ausgelöscht. Es prägt sich ein und es wird erinnert. Das scheint mir eine würdige Sache zu sein. Heute hörte ich einen Nachrichtensprecher die Namen der amerikanischen Soldaten verlesen, die getötet wurden. Es sind nun vermutlich auch schon 200 Iraker tot, aber deren Namen werden wir nie zu hören bekommen. Wir werden nicht einmal lernen, diese Namen richtig auszusprechen. Über sie wird es keine Kästen geben, keine Geschichten darüber, wo sie lebten, was sie taten und was sie sich für ihr Leben wünschten, was ihre tiefsten Freundschaften oder ihre leidenschaftlichsten Lieben waren. Ich will sagen, dass die Manipulation der Kategorien, nach denen Leben als lebenswert und Tode als der Trauer würdig anerkannt werden, Teil des Beschrebens ist, diejenigen zu entmenschlichen, denen wir Gewalt antun. Zu Jill Stauffer: Gewalt schließt ja auch die Trauer um das Leben aus, gegen das sie sich richtet. Judith Butler: Ja. Hier geht es um die Produktion einer spezifischen Blindheit, die mit der Logik der Gewalt einhergeht. Wenn das andere Leben nicht als Leben in Betracht kommt, gibt es auch kein Bewusstsein davon, dass hier tatsächlich Leben ausgelöscht wird. In dieser Hinsicht habe ich auch Bedenken, was den Nachruf in seiner Funktion für die Stabilisierung nationaler Identität angeht. Lassen Sie mich das an einem Beispiel aus San Francisco erläutern. Eine arabisch-christliche Gruppe reichte dem San Francisco Chronicle einen Nachruf zu einigen namentlich benannten Palästinenserinnen und Palästinensern ein, die durch israelische Gewalt umgekommen waren. Der Chronicle ließ mitteilen, so etwas könne ohne Todesnachweis nicht gedruckt werden. Daraufhin ging die Gruppe los und fand den Beleg in der Haaretz, einer relativ progressiven israelischen Zeitung, die von diesen Toten berichtete. Nachdem die Gruppe den Nachweis also erbracht hatte, hieß es von Seiten des Chronicles: Ihr Beitrag passt leider nicht in unser Nachrufformat, ohne Angaben von Gründen. Aber Sie können ihn als Todesanzeige einsenden. Also schrieb die besagte Gruppe ihren Beitrag in das Format einer Todesanzeige um und reichte diese ein. Auch diese Anzeige wurde schließlich abgelehnt, und zwar mit der Begründung, der Chronicle sei besorgt, eine Reihe von Lesern mit der Schaltung einer solchen Anzeige zu beleidigen. Er riskiere damit, Anlass zu öffentlichem Ärgernis zu geben. Das macht die Sache in ziemlich empörender Weise deutlich. Man muss sich tatsächlich fragen, unter welchen Bedingungen die Trauer um verlorenes Leben zum öffentlichen Ärgernis wird. In Sophokles' Antigone verbietet es Kreon, seinen Neffen Polyneikes in der Stadt zu beklagen und zu betrauern. Und das führt letztlich zum Zusammenbruch seines gesamten Königreichs. Dazu Jill Stauffer als Einwand: Weil man Antigone nicht befehlen konnte, nicht zu trauern. Judith Butler: Ja, gut gesagt. Es gibt kein Gesetz, das Trauer verbieten könnte, selbst wenn es ihrem öffentlichen Abdruck und Ausdruck untersagt. Das zeigt sich auch an unserer Situation. Denn wenn es so ist, dass diese Palästinenserinnen und Palästinenser, unter ihnen kleine Kinder, nicht benannt werden sollen und wir auch gar nicht wissen sollen, auf welche Schule sie gingen oder was sie taten, als sie getötet wurden oder was ihre Pläne waren, weil es uns beleidigen könnte zu wissen, wer eigentlich getötet worden ist, dann wird damit Folgendes impliziert: Sobald wir pro-israelisch sind oder uns mit der israelischen Sache identifizieren, wollen wir nichts von den tatsächlich getöteten Menschenleben wissen, die von Israel getötet worden sind. Das jedenfalls nimmt offenbar der San Francisco Chronicle von Leuten an, die dem Staat Israel zugeneigt sind. Ich würde aber darauf wetten, dass viele von Ihnen diese Zuschreibung zurückweisen würden, oder zumindest hoffe ich, dass Sie das tun würden. Jill Stauffer: Man muss sich über die potenzielle Mitschuld klar werden, die wir an der Produktion einer Haltung tragen, für die es Menschen gibt, um die man nicht zu trauern braucht. Judith Butler dazu: Für mich als progressive Jüdin kommt die Durchsetzung einer solchen Haltung dem Tod des Judentums selbst gleich. Denn in meinen Augen bestand immer einer der wertvollsten Aspekte des Judentums in seinem Nachdruck auf öffentliche Trauer sowie in der damit verbundenen Forderung, dass sich eine ganze Gemeinschaft zur Trauer versammeln muss. Es reicht aber nicht, nur die eigenen Toten zu beklagen. Wir müssen unsere Vorstellung davon erweitern, wer der Trauer würdig ist, so dass wir nicht auf der Grundlage bereits etablierter Identifikationen trauern. Bevor wir nicht lernen, dass andere Leben ebenso betrauernswert sind und an uns die gleichen Forderungen stellen, betrauert zu werden, und zwar besonders diejenigen, an deren Auslöschung wir beteiligt waren, bin ich mir nicht sicher, dass wir wirklich auf dem Weg sind, das Problem der Entmenschlichung zu überwinden. Jill Stauffer: Das erinnert mich an Ihren Artikel in The Nation über die in Guantanamo Bay inhaftierten Gefangene. Sie wiesen darauf hin, dass die Häftlinge unter anderem deshalb nicht unter dem Schutz der Genfer Konventionen gestellt wurden, weil sie nicht im Namen eines anerkannten Staates handelten und die Genfer Konventionen an diese Voraussetzung gebunden sind. Sie haben in diesem Zusammenhang argumentiert, dass wir es versäumt haben, unsere Konzeption von Menschenrechten auch auf diejenigen auszuweiten, deren Werte oder Verbindlichkeiten durchaus die Grenzen unserer eigenen herausfordern mögen. Das ähnelt der Frage danach, wer betrauert werden kann. Es ist die Frage nach den Grenzen, die wir unseren eigenen Gerechtigkeitsstandards setzen. In dem Artikel schreiben sie: Ob wir in Momenten der Empörung oder Verständnislosigkeit fortfahren, die universelle Idee der Menschenrechte durchzusetzen, das heißt, ob wir die Menschenrechte auch denjenigen zusprechen, die außerhalb der Sphäre dessen handeln, was wir gewöhnlich für menschliches Verhalten halten, das ist ein Test unserer Menschlichkeit. Mit anderen Worten, egal was jemand anderes getan hat, es kommt immer noch darauf an, wie wir Menschen behandeln. Es ist ausschlaggebend für unsere Menschlichkeit, dass wir Straftäter gemäß Standards behandeln, die wir als gerecht anerkennen. Gerechtigkeit darf nicht auf Vergeltung reduziert werden. Es gilt vielmehr, sich im Namen von Gerechtigkeit für eine Lösung zu entscheiden, die auf Frieden ausgerichtet ist. Wobei Frieden die schwierigere, aber menschlichere Weise ist, auf Verletzungen zu reagieren. Eben das ist die Grundlage jeder Idee von Recht. Dazu Judith Butler. Rumsfeld hat gesagt, dass die Menschenrechte schön und gut seien und die von den Genfer Konventionen garantierten Rechte auch, dass aber jede Nation das Recht habe, die eigene Sicherheit über jedes andere Recht zu stellen und dass selbst noch die Aufhebung von Verfassungsrechten, nicht nur internationalen Konventionen in diesem Fall, durch den Vorrang nationaler Sicherheit gerechtfertigt sei. Aber natürlich hat er dennoch ein paar Vorkehrungen getroffen. So stellt er sicher, dass Guantanamo Bay außerhalb der amerikanischen Rechtsprechung liegt, weshalb es zwecklos war, auf deren Basis Berufung einzulegen. US-Gerichte erklärten sich für nicht zuständig. Und zusätzlich hat er noch das Argument aus dem Hut gezaubert, dass es sich bei dem Gefangenen um illegale Kämpfer handelte, die somit nicht unter die Genfer Konventionen fielen. Wir sollten uns jedoch fragen, ob uns die Erfordernisse auf der Ebene nationaler Sicherheit tatsächlich berechtigen, den Gefangenen Rechtsbeistand zu verweigern oder von den durch die Genfer Konventionen eingeführten Vorgaben für eine humane Behandlung von Gefangenen abzuweichen. Wir sollten uns fragen, ob wir das Recht haben, Gefangene ihrer Rechte sogar so weit zu entledigen, dass wer ihnen vorenthalten wird, zu erfahren, wofür sie überhaupt angeklagt sind. Rumsfeld und andere, letztendlich die gesamte Regierung, wie es scheint, sind offenbar davon ausgegangen, dass die nationale Sicherheit den sogenannten Ausnahmezustand, nämlich die Aussetzung grundlegender Menschenrechte, rechtfertigt. Nach meinem Verständnis von Menschenrechten sind sie jedoch als beständiger Schutz gerade auch in Ausnahmezuständen gedacht. Sie sollen insbesondere auch in Situationen von extremem Druck Bestand haben, wenn aus der Sicht der jeweiligen Regierung alles gegen sie zu sprechen scheint. Es gibt sie, um die entsprechenden Aggressionen im Namen eines Gerechtigkeitsbegriffs zu kontrollieren, der weiterreichender und verbindlicher ist als irgendeine nationale Sicherheitspolitik. Das verbindet die Politik der Menschenrechte mit einer Ethik der Gewaltlosigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Menschenrechte haben genau dort eine Funktion, wo eine bestimmte Nation oder eine bestimmte Regierung verletzt wurde oder um ihre Sicherheit fürchtet oder ein enormes Rachebedürfnis empfindet und sich deshalb am liebsten über rechtliche Vereinbarungen hinwegsetzen würde. Eine solche Regierung kann einzig deshalb aufgehalten und gezwungen werden, dem Wunsch zu widerstehen, ihren Aggressionen nachzugeben, weil es bestimmte Rechte gibt, die Individuen besitzen und diese beschützen, egal wie ruchlos ihre mutmaßlichen Taten gewesen sein mögen. Dazu Jill Stauffer. Manche Leute sind ja mit universalistischen Argumenten sehr vorsichtig. Sie haben den Verdacht, dass die entsprechenden Forderungen blind sind gegenüber kulturellen Differenzen. Inwiefern ist Universalismus, wie er etwa in der Idee der Menschenrechte bestimmt ist, vereinbar mit Toleranz, Multikulturalismus oder einer heterogenen Weltgesellschaft? Dazu Judith Butler. Das ist erneut eine Frage der kulturellen Übersetzung, denn wir müssen die Bedeutung von Rechten, die universal sind oder es sein wollen, immer im Blick auf je unterschiedliche Menschen bestimmen. Solche Rechte können nicht vollständig abstrakt bleiben. Wir müssen tatsächlich herausfinden, welche Bedeutung sie hinsichtlich je konkreter Leben annehmen können. Für mich macht dieser Prozess die Arbeit der Universalisierung selbst aus, zu erforschen, welche Bedeutung Rechte haben, wie, auf welche Weise man sie an verschiedenen kulturellen Schauplätzen interpretiert. So kann etwas, das sich von Region zu Region unterscheidet, dennoch etwas sein, worüber wir uns alle einig sind. Es gibt hier jedenfalls einen, natürlich häufig auch umstrittenen Bezugspunkt für eine gemeinsame Interpretationsarbeit. Wenn wir die Universalität von Rechten nicht im Sinne einer Praxis verstehen wollen, in der die westliche Kultur ihre partikulare Perspektive allen anderen aufzwingt, dann müssen wir einsehen, dass das, was universal ist, unablässig produziert wird. Unter Bedingungen kultureller Übersetzung, an der verschiedene Regierungen ebenso beteiligt sind wie Nichtregierungsorganisationen, wird es unablässig artikuliert und reartikuliert. Etwa wenn es um komplexe Fragen wie diejenigen geht, wie wir das Recht auf persönliche Freiheit oder das auf körperliche Unversehrbarkeit verstehen wollen. Oder denken Sie an die Frage, was das Recht auf Schutz von Gewalt in Bezug auf eine bestimmte Kultur bedeuten kann. Wie würde man es zur Anwendung bringen und welche Wirkung hätte es? Welche Spannungen würden zwischen der Erklärung dieses Rechts und lokalen Traditionen oder nationalem Recht entstehen? Mir scheint, dass die Auseinandersetzung um solche Fragen, der Kampf zwischen widerstreitenden Vorstellungen oder widerstreitenden Bezugsrahmen, einer Praxis wesentlich ist, die versucht, bestimmte Rechte zu universalisieren. Kulturelle Übersetzung ist meines Erachtens die einzige wirkliche Alternative zu der schlechten Praxis, in der sich eine dominierende Kultur ihrer anderen gewaltsam aufzwingt.
Radio Lora 97,5 MHz.
Ja, für immer und immer, du mein Hoffnungsschimmer.
Bist mir im Jahr schon 120 Franken wert?
Oder 60 für Nichtverdienende.
Ja, ja, für immer und immer, du mein Hoffnung.
Einzahlen auf Postcheckkonto 80-144-03-9.
Damit ich auch in diesem Jahr sagen kann.
Immer und immer, mein Herz schlägt nur dir immer zu. Ja, für immer und immer, immer zu. Immer zu.
Dazu Jill Stauffer. In welcher Beziehung steht die Arbeit, die Sie in letzter Zeit verfolgt haben, zu Ihren Arbeiten über Gender, für die Sie, wie es heißt, besser bekannt sind? Dazu Judith Butler. Tja, dafür werde ich wohl immer eher bekannt sein. In meiner Arbeit über Gender ging und geht es mir darum zu zeigen, dass und wie wir durch Normen und Konventionen konstituiert werden, die uns voraus und die über uns hinausgehen. Zugleich ging es mir auch um die Frage, welche Möglichkeiten wir unter diesen Bedingungen haben, eine andere Geschlechtsidentität anzunehmen oder überhaupt ein anderes Verständnis und Verhältnis zu unserem Geschlecht zu gewinnen. Es war immer mein Anliegen, subjektive Handlungsfähigkeit zu verstehen, also die Handlungsfähigkeit, die wir als Personen haben, die einerseits von bestimmten kulturellen Kräften eingeschränkt, wenn auch nicht determiniert werden, andererseits aber auch offen sind für Improvisation, Gestaltung, Wiederholung und Veränderung. Ich hatte schon früh den Eindruck, und in meinem Buch Gender Trouble habe ich das wohl auch ausdrücklich geschrieben, dass unsere Vorstellung davon, was ein Mensch ist, auf problematische Weise von der Existenz zweier kohärenter Geschlechter abhängt, sodass jemand, der nicht entweder mit der männlichen oder der weiblichen Norm übereinstimmt, dem Risiko ausgesetzt wird, dass seine Menschlichkeit in Zweifel gezogen wird. Umgekehrt heißt das aber auch, dass wir durch diejenigen, die die herrschenden Vorstellungen von Geschlecht in Frage stellen, herausgefordert sind, unsere Vorstellungen von dem, was menschlich ist, zu ändern. Ich bin der Auffassung, dass unsere gegenwärtigen politischen Dilemmata uns ebenfalls dazu herausfordern, neu zu bedenken, was mit dem Begriff Mensch gemeint ist, sodass er weiter und umfassender und letztlich menschlicher wird. Vielleicht in einer Weise, die wir gerade erst begonnen haben, uns vorzustellen.
Vieles anders zu sehen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Hälfte des Äthers geht zu Ende. Ich möchte euch auf die folgende Sendung am 21. Juni 2010 verweisen. Dort findet der dritte Teil unserer Auseinandersetzung mit Judith Butler statt. Ihr hört dann den zweiten Teil vom Mitschnitt ihrer Rede in Ankara auf dem Homophobietreffen. Dort geht es um Gewalt und Ausgrenzung von sexuellen Minderheiten, nicht nur in der Türkei. Ihr habt heute zum Einstieg den Beitrag von Ayşe Nesrin gehört zum Frauenstreiktag. Wie mehrmals in der Sendung schon gesagt, bleibt dran. Gründe für Frauen und Mädchen auf die Straße zu gehen gibt es immer wieder und wir werden nicht nachlassen damit. Euch allen noch einen schönen Abend und weiterhin viel Vergnügen mit dem Programm bei Radio Lura.
Für immer und immer, mein Herz schlägt dir immer und nur du kannst es hören, denn es gibt keine Ruhe.
Auf Radio Lura 97,5 MHz.
Ja, für immer und immer, du mein Hoffnungsschimmer.
Bist mir im Jahr schon 120 Franken wert?
Oder 60 für Nichtverdienende.
Ja, für immer und immer, du mein Hoffnung.
Einzahlen auf Postcheckkonto 80-144-03-9.
Damit ich auch in diesem Jahr sagen kann,